so, dass ungefähr 5 bis 10% aller Patienten haben eine pathogene Mutation. Und wir kennen aber noch nicht alle, wir kennen ungefähr 60% aller pathogenen Mutationen.
Das war die Stimme von Frau Privatdozentin Dr. Annemarie Hübers, mit der ich heute zum Thema ALS sprechen werde. Und damit begrüße ich Sie alle zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen und Neurologinnen. Mein Name ist Sven Meuth, ich bin der Direktor der Neurologischen Universitätsklinik in Düsseldorf und habe das Vergnügen, zusammen mit meinem Kollegen Matthias Meurer, dem Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte, diesen Podcast zu moderieren. Wir bemühen uns immer, spannende und aktuelle Themen in der klinischen Neurologie zu identifizieren und für Sie in Form des Podcasts aufzuarbeiten. Ja, liebe Annemarie, ich freue mich total, dass du heute da bist. Ich freue mich auch, dass du zum Thema ALS sprechen wirst. Das ist zugegebenermaßen jetzt nicht so mein primärer Fokus. Und umso mehr freue ich mich, von dir was zu lernen.
Freut mich auch.
Du bist ja gerade sozusagen auf dem Weg von Genf nach Düsseldorf. Das freut mich übrigens auch. Und ich würde gerne einsteigen und dich fragen, was es im Moment so aus deiner Sicht Neues zur ALS gibt.
Ja, also es ist finde ich, unglaublich interessantes Feld. Es ist auch viel Bewegung, Entwicklung drin in diesem Feld der Neurologie. Es ist jetzt medikamentös, ist jetzt kürzlich, dieses Jahr erst im September in den USA ein Medikament zugelassen worden, ein Kombipräparat, das die Erkrankung in den Studiendaten, das einen gewissen Effekt auf eine gewisse Verlangsamung des Krankheitsverlaufs schon zeigt. Allerdings jetzt auch nicht übermäßig effizient, also so um die 30% Krankheitsverlauf. Im Prinzip ungefähr die gleiche Wirksamkeit eigentlich wie das altbekannte Riluzol, muss man sagen. Aber immerhin eine Neuerung aus den USA und weitere Medikamente sind
in... Darf ich da einmal einhaken? Ja. Das heißt also, in USA ist es ja zugelassen worden, in Europa nicht. Das ist ja an sich aus meiner Sicht schon mal schwer zu verkraften, weil der Datensatz ja derselbe ist.
Ja.
Und ist es bei einer Erkrankung, wo wir so wenig Optionen haben, denn wirklich gerechtfertigt zu sagen, 30% ist sozusagen ein Grund, was nicht zuzulassen. Also ich habe den Eindruck, es gibt manchmal weniger Innovationen, die trotzdem zugelassen wird, oder sehe ich das falsch?
Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, es war ja auch schon mit dem Edaravone so, dass das in den USA und in Japan und in der Schweiz zugelassen wurde, aber von der EMA nicht zugelassen wurde. Und da hat die EMA mit einer zu geringen Länge der Zulassungsstudie argumentiert, dass das keinen Effekt gezeigt hat auf eine wirkliche Lebensverlängerung.
Trotzdem, ich muss jetzt nochmal einhaken, weil es mich so ein bisschen, ja, ich hätte fast gesagt, nervt. Ich meine, wenn wir jetzt das Rilutek haben und man würde selbst von so einer Erkrankung betroffen sein, dann wird man doch wahrscheinlich alles irgendwie versuchen, das zu nehmen, bis hin zu kombinieren, weil ich meine, die Alternative ist ja keine gute sozusagen. Genau. Das darf ich schon so sagen.
Genau, das ist so und ich sehe das genauso. Es gibt natürlich so ein paar, also das ist im Vergleich zum Riluzol, das ja wirklich nicht teuer ist, kostet dieses Kombipräparat Tausende von Dollars. Das ist, denke ich, auch nicht gerechtfertigt, dass die Pharmaindustrie damit so mit der Hoffnung von Patienten auch spielt. Das ist die andere Seite eben. Aber ja, also ich finde das auch und deswegen greifen dann auch wir Neurologen teilweise zu und auch die Patienten eben zu Maßnahmen, die das, dass sie sich das irgendwie selber kaufen. Das kann man auch, das kann man sich so ein bisschen selber zusammenmixen auch, das geht. Ich finde auch, dass man da mit solchen Patienten das nicht vorenthalten sollte. Absolut, ja.
Und weitere Entwicklungen?
Also ein Medikament ist im Augenblick in der Entwicklung das ist eine französische Firma, die das macht. Das ist gerade in Studien, in einer Phase-3-Studie tatsächlich. Und dieses Medikament scheint tatsächlich auch nicht nur eine Verlangsamung, sondern auch eine Verlängerung der Überlebenszeit aufzuweisen bei unterschiedlichen Patientengruppen unterschiedlich stark. Also das ist jetzt eine Medikamententherapie, die eher bei so mittelschnell verlaufenden Patienten gut zu wirken scheint. Und das ist eh so ein Trend, den man inzwischen, finde ich, sieht in der Motoneuron-Szene, dass man sich bewusst wird, dass es nicht eine Verlaufsform gibt, sondern dass eben immer mehr hin auch ein bisschen zur personalisierten Medizin, dass bestimmte Verlaufstypen oder Varianten mehr von der einen Strategie profitieren könnten, andere mehr von der anderen, dritten von der Kombination. Und ich komme ja, wie du schon gesagt hast, ich war jetzt in den letzten Jahren in der Schweiz gearbeitet, da sind die Möglichkeiten, die therapeutischen Möglichkeiten deutlich breiter als hier in Deutschland. Und da haben wir Patienten teilweise mit so ganz ausgeklügelten Strategien therapiert und Mehrfachkombinationen tatsächlich gemacht. Und das hat dann tatsächlich auch einen Effekt. Also das ist natürlich sozusagen Evidenzgrad Y, aber das die stabilisieren sich dann auch.
Im Prinzip steckt da ja so ein bisschen drin, dass die ALS nicht eine Erkrankung ist, sondern dass es irgendwie eine heterogene Gruppe von Patienten ist und vielleicht dann auch Studien, sagen wir mal, Ergebnisse unterschiedlich zu interpretieren sind, je nachdem, wer da eingeschlossen wird. Wie siehst du das?
Ja, das wissen wir eigentlich seit der Edaravone-Studie, das war das erste Medikament seit dem Riluzol, das seit den 90ern in gewissen Ländern zugelassen wurde für die Indikation ALS. Und da hat man auch tatsächlich eine Wirkung gesehen, aber nur in einer Subgruppe von Patienten. In dem Fall war es ein sehr rapider klinischer Verlauf und die haben sich dann verlangsamt und da war der Effekt signifikant. Deswegen, ja, also ich denke schon, dass wir auf Subtypen und klinische Varianten auch achten müssen, wenn wir bei der Medikationsauswahl, genau.
Also ich finde, das aus anderen Indikationen wissen wir das zum Teil auch. Wenn man beispielsweise eine Studie hat, wo die Krankheitsprogression sehr langsam ist, kann dann ein bestimmter Ansatz, ein medikamentöser Ansatz, überhaupt einen Effekt zeigen. Auf der anderen Seite, wenn man eine rasche Progredienz hat, ist dann sozusagen der Point of No Return schon rum. Also es ist wirklich die Frage, brauche ich sozusagen eine mittlere Progression, um in beide Richtungen zu sagen, ich habe noch eine Chance zu modulieren und ein Medikament hat auch sozusagen eine Chance, über den Zeitraum den Effekt zu zeigen. Ich finde, es ist wirklich viel, viel komplizierter, so eine Studie zu designen, als man so jetzt landläufig denkt. Ja. Aber ich fand deinen Hinweis nochmal mit diesen Überlappungen, ja, dieser Verläufe total wichtig. Jetzt weiß ich, du machst ja auch einen eigenen Ansatz oder hast eine eigene Studienidee, die du nach vorne bringst. Das würde ich gerne auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher bringen.
Also was ich gerne untersuchen möchte, ist ein Molekül, das heißt Tidiglucin. Das ist nicht zugelassen bisher, aber für andere Indikationen in Studien befindlich. Und das ist ein GSK3-Inhibitor. Und was der macht letztlich ist, wir wissen ja aus neuropathologischen Studien, dass bei über 90% von aller ALS-Patienten sporadisch oder genetisch, die haben die, TDP43-Ablagerungen intrazellulär. Die sind vermutlich toxisch, ist nicht ganz klar, aber man denkt, die seien schon toxisch. Und man findet sie auch bei anderen, bei zum Beispiel frontotemporalen Demenzen findet man die auch. Und dieses Molekül kann quasi diese Akkumulation auflösen. Nukleare Relokalisation, das ist dann das ist eigentlich streng intranukleär, und dann bei den ALS-Patienten ist das dann, sammelt sich das halt in der Zelle, im Zytoplasma an. Und dieses Medikament kann hat im Tiermodell und aber auch in Lymphoblastenkulturen gezeigt, dass diese TDP-Akkumulationen da signifikant reduziert werden können. Und das finde ich eben deswegen so interessant, weil alle Medikamente, die wir jetzt bisher besprochen haben, einen komplett unspezifischen, im weitesten Sinne neuroprotektiven Ansatz eben verfolgen. Also das Riluzol zum Beispiel ist ein Glutamat-Antagonist, ja. Das Edaravone ist einfach nur ein Antioxidans, und das ist komplett unspezifisch. Und hier hätten wir mal wirklich in den pathophysiologischen Mechanismus und in das pathophysiologische Modell der Erkrankung tatsächlich eingreift. Und deswegen denke ich, das hat wirklich gute Chancen.
Also kausal.
Kausal zu therapieren, so genau, ja.
Und wie ist das jetzt geplant? Also wie viele Patienten müsste man jetzt einschließen und wie müsste man die charakterisieren?
Ja. Also der Plan, ich habe das damals eben beim Schweizer Nationalfonds, als ich noch in der Schweiz war, eingereicht, und das wird auch vom Schweizer Nationalfonds gefördert. Der Plan ist, eine Phase-2-Studie aber mit relativ vielen Patienten zu machen, also ein N von 98, zwei Gruppen, also Placebo randomisiert, Placebo kontrolliert, dafür relativ kurz, also eine Behandlungszeit von 3 Monaten pro Patient und keine Run-In-Phase oder irgend sowas. Die Patientencharakterisierung ist aber relevant. Das heißt, sie dürfen noch nicht zu lang krank sein. In meinem Fall sind das jetzt 18 Monate seit Beginn der Symptome. Und vor allem die Vitalkapazität sollte nicht unter 60% sein. Also das sind die zwei Kriterien, die wir stellen für die Stratifizierung von den Patienten.
Okay, ich bin gespannt, ja, sozusagen. Dann lass uns vielleicht auch nochmal den Schritt hin zu den Gentherapien machen. Mhm. Die werden ja, gut, das ist ja so ein bisschen auch im Feld nicht unüblich, dass dann immer sehr, sehr große Hoffnungen geschürt werden und dass es dann plötzlich heißt, Problem ist gelöst, so nach dem Motto. Und dann stellt man in der genaueren Betrachtung fest, naja, vielleicht ist es doch noch nicht gelöst. Ja. Wie würde man es jetzt hier in dem Krankheitskontext mit Gentherapien sehen?
Mhm. Also sprechen wir jetzt mal erstmal nur von der, bei der ALS ist es so, dass ungefähr 5-10% aller Patienten haben tragen eine pathogene Mutation. Und wir kennen aber noch nicht alle. Wir kennen ungefähr 60% aller pathogenen Mutationen. Und es wurde jetzt wirklich ganz kürzlich das erste Antisense-Nukleotid zugelassen für die sogenannten SOD1-Mutationen. Das ist die zweithäufigste ALS-Mutation. Und die Daten sind noch nicht ganz, im Augenblick laufen gerade die Beobachtungsstudien. Die initialen klinischen Studien haben leider keine Verlängerung, also keinen signifikanten klinischen Benefit gezeigt. Aber, und da kommen wir nochmal zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast, wann muss man Therapien, muss man sehr früh einsteigen, sehr spät einsteigen. Die Vermutung ist, dass man eben bei diesen Gentherapien nicht warten sollte, bis die Erkrankung symptomatisch wird, sondern so früh wie möglich eben einsteigt, damit man da eben der Neurodegeneration so bald als möglich vorgreifen kann. Also vermutlich wurden die Patienten einfach zu spät behandelt.
Im Prinzip in einem Stadium, wo der Point of No Return so ist es, vielleicht genau. schon rum war. Weil genau. ich meine, was zerstört ist, kann ist man zerstört. Ja dann auch durch eine Gentherapie nicht wieder aufbauen.
Genau,
ja.
genau. Und also, aber so jetzt noch ganz kurz nur ja, so, bitte, wieder, bitte. So Evidenzgrad Y. Also ich habe die Studie, als ich damals in Ulm noch war, habe ich die klinische Studie betreut und habe da die Patienten selber gesehen. Und jetzt auch in Genf haben wir auch einige behandelt damit. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Patienten sich stabilisieren, wenn man die zeitnah behandelt, früh genug behandelt. SOD1 ist jetzt natürlich eine Mutation, die häufig auch eher langsame Verläufe macht, aber ich erinnere mich an eine Patientin, die haben wir dann auch mit so einer Kombi, wie ich vorhin gesagt habe, die hat schon Riluzol gekriegt und Edaravone und aber auch das Antisense-Nukleotid und die haben wir stabilisiert, das muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist eine junge Frau, Ende 40 mit einer primär bulbären ALS, die ganz langsam jetzt nur noch voranschreitet.
Okay, also nochmal sozusagen so ein bisschen Petitum für individuelle Strategien und ja. das, was man kombinieren kann, sollte man theoretisch gerade in den Verläufen, wo man sagt, wir haben ja nicht so viel Alternativen, durchaus testen. Was mir nochmal wichtig ist, ist, dass du vielleicht nochmal einen Unterschied machst, ob man eine monogenetische Ursache oder eine polygenetische Ursache hast. Weil mein Verständnis der Gentherapien ist ja schon, dass die im Moment das Target, das eine sozusagen pathogene Agens adressieren und oder wie muss ich es verstehen?
Im Augenblick schon. Also das ist also für die Gentherapien, die bei der ALS jetzt im Augenblick oder überhaupt bei allen Motoneuronerkrankungen im Augenblick zur Verfügung stehen, die adressieren jeweils ein Target und da gibt es dann eben mit all den Schwierigkeiten, die da hinzukommen, zum Beispiel, dass es schwieriger ist, wenn man ein Gain-of-Function, ein Loss-of-Function-Mutation eben mit einer toxischen Gain-of-Function behandeln möchte. Also da gab es auch schon Misserfolge genau in der Therapie, dass das eben nicht funktioniert. Und eventuell, aber das steckt auch so ein bisschen in Kinderschuhen, eventuell ist es natürlich so bei der ALS, dass polygenetische und auch epigenetische Faktoren eine Rolle spielen und dass man diesbezüglich dann auch im weiteren Verlauf diese im Moment noch spezifischen Therapien ausweiten kann. Aber das ist sicherlich noch was in der Zukunft liegt. Das sind ja auch die werden ja in der Regel intrathekal noch injiziert. Das ist ja nicht so ganz ohne. Wir wissen nicht so ganz genau. Wir haben bei vielen Patienten doch eine Immunreaktion auch. Mhm. Meistens aseptische Meningitis bei ein paar Patienten gesehen. Zellzahlerhöhung. Wir wissen ja ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau, was wir da tatsächlich mit dem Immunsystem auch machen.
Und wenn du jetzt ein bisschen breiter guckst, gibt ja jetzt Gentherapien, ja. die sehr gefeiert werden, auch in anderen Indikationen. Mhm. Wie schätzt du das ein, wenn die Frage jetzt nicht zu weit geht?
Da denke ich schon, dass es, dass diese, also ich meine, wir sprechen jetzt natürlich von der SMA. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber, auch was an Wissen und Wirksamkeit. Da gibt es ja drei Präparate jetzt im Augenblick. Ein Antisense-Nukleotid, eine Small-Interfering-RNA und dann eben nur bei Kindern bisher zugelassen, wirklich eine Genersatztherapie. Und aber auch da, wir wissen es noch nicht genau. Also wir wissen nicht, ob eine Genersatztherapie reicht oder muss man da immer mal wieder das Gen ersetzen oder muss man erst eine Genersatztherapie machen und später nochmal Antisense-Nukleotide geben. Also ich habe da sehr viel Hoffnung. Mhm. Ich denke, das ist sind ganz tolle Ansätze bei dieser spezifischen Erkrankung. Aber ich denke, Erfahrungen fehlen im Augenblick. Ne? Ist halt so. Und für als erwachsene Neurologe ist es natürlich immer, wir werden, wenn wir Glück haben, werden wir bald gar keine SMA-Patienten mehr behandeln müssen als erwachsene Neurologen, weil die alle geheilt sind. In unserem Fall ist es dann halt leider so, da sind wir wieder auf dem Punkt, wir sehen halt dann die Erwachsenen, die schon jahrzehntelang krank sind.
Ja.
Und klar bieten wir denen, möchten wir denen das auch gerne anbieten, aber ehrlich gesagt, da ist es natürlich dann schwierig, noch unglaublich viel Therapieeffekt zu haben.
Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Thema für alle degenerativen Geschehnisse, dass wir eigentlich Marker bräuchten, sagen wir mal zu dem Zeitpunkt, wo es losgeht, wo das Netzwerk noch intakt ist, einzusteigen, um das zu schützen, was wir schützen können. Und wahrscheinlich ist es ja so, also und so hast du es ja auch angedeutet, wenn einmal dann diese klinische Schwelle erreicht ist, dass dann eben auch schon echt viel kaputt ist und es dann schwierig ist, die Zeit nochmal zurückzudrehen. Mhm. Ja. Gut, also ich nehme aus dem Gespräch mit, es gibt begründete Hoffnung. Ich habe aber auch mitgenommen, es gibt noch viel zu tun. Ja. Mhm. Du stellst dich ja diese Aufgaben, willst einen Teil der Arbeit übernehmen, das freut mich. Und damit danke ich dir wirklich ganz herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen und Neurologinnen. Wenn Ihnen oder euch die Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Wie Sie wissen, gibt es diese und weitere Folgen rund um Themen der klinischen Neurologie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel Apple, Spotify, Google und Co. Im Prinzip kann man das Stichwort Nervennahrungspodcast auch immer googeln. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder beehren.